Die deutsche Kultur, romantisch, idealistisch gefärbt. Weiter ein stark agnostisch geprägtes Judentum und drittens das lebensrettende Argentinien. Das sind die drei Welten, denen sich der Schriftsteller Robert Schopflocher verbunden fühlt. In seiner Autobiografie mit dem Titel »Weit von wo? Mein Leben zwischen drei Welten« erzählt der deutsche Jude Robert Schopflocher von Deutschland, von Argentinien und von seinem jüdischen Glauben. Er lebt heute in Buenos Aires, er ist 87 Jahre alt und zurzeit auf Lesereise in Deutschland. Jetzt ist er bei uns. Guten Tag, Herr Schopflocher.
Guten Tag, es freut mich sehr, mit Ihnen zusammen zu sein. Eine kleine Berichtigung, ich bin leider schon 88 Jahre, seit zwei Tagen.
Nachträglich dann noch herzlichen Glückwunsch. Zunächst die Frage, Sie wurden aus Deutschland vertrieben. Vielleicht kann man das so sagen, dass Ihre Kindheit mit der Machtergreifung, da waren Sie 10 Jahre alt, abrupt endete. 4 Jahre später ist Ihre Familie nach Argentinien geflohen. Wie geht es Ihnen eigentlich heute, wenn Sie in Deutschland sind?
Es geht mir eigentlich sehr gut. Es gibt natürlich ein Grundgeräusch, das von der Shoah herkommt. Aber auf der anderen Seite habe ich so viele gute Freunde hier und weiß von meinen Eltern, von meinem Vater, dass mehrere christliche Freunde ihm zur Flucht geholfen haben. Und er war sein ganzes Leben ja dankbar dafür. Und wir können sehr genau unterscheiden zwischen denen, die sich von dem Rausch der Hitlerzeit anstecken ließen und denen, die charakterstark waren und zu uns hielten. Und für mich ist Deutschland nach wie vor die Heimat meiner Kultur, meiner Lebensform, meiner Essensgewohnheiten, der Wald, der mich nach wie vor anzieht, wie in meiner Jugend, und eben die Freundschaften, die mich mit Deutschland verbinden, die ziehen mich immer wieder in meine alte Heimat. Eine meiner Heimaten, sagen wir mal.
Deutschland als kulturelle Heimat. Sie sind 1923 in Fürth geboren. Ich sagte es bereits, mit 14 Jahren sind Sie mit Ihrer Familie vor den Nazis nach Argentinien geflohen. Und doch schreiben Sie in Ihrer Autobiografie und haben es auch gerade gesagt, dass Sie der deutschen Kultur verhaftet geblieben sind. Haben Sie denn da immer trennen können zwischen dem Ideal der deutschen Kultur und den Nazis, die ja auch die Sprache der deutschen Dichter und Denker gesprochen haben?
Ich glaube eigentlich ja, denn in Argentinien hatte ich das Glück, noch anderthalb Jahre die antifaschistische Pestalozzi-Schule zu besuchen, die sozialistisch geprägt war, die versuchte, uns die deutschen Gedichte, die deutschen Romane und die deutsche Geschichte ohne Infektion nahezubringen. Also wir können sehr, betone nochmal, wir unterscheiden sehr genau. Und die Sprache, die deutsche Sprache ist schließlich meine Sprachheimat. Nicht nur Heimatsprache, sondern auch Sprachheimat.
Zu Ihrer Kindheit vielleicht zwei, drei Sätze. Ich zitiere aus Ihrem Buch mal einen Satz. Natürlich blieb ein Jude Jude und ein Christ war ein Christ, aber die Religion hatte für die meisten ihre zentrale Bedeutung eingebüßt. Wie meinen Sie das?
Ich meine, dass der dogmatische Glaube schwächer geworden ist. Jasper nennt das einmal den Wissenschaftsaberglaube. Durch den Wissenschaftsglauben verdrängt wurde. Wir als Juden gingen zu den Feiertagen zwar in die Synagoge, aber wir aßen nicht kasher, wir hielten nicht streng den Schabbat ein. Und es war eigentlich kein Thema, es war mehr, wie soll ich sagen, Gewohnheiten als irgendwie ein tiefer Glaube. Wir gehörten dem liberalen Judentum an, Fürth war in erster Linie katholisch, es gab immerhin 3000 Juden in Fürth. Wir vertrugen uns sehr gut und wie gesagt, die Religion war für uns eigentlich kein Thema und vor allem kein Streitthema.
Zum Glück. Plötzlich wurde Ihre Familie dann gedemütigt, verfolgt, weil Sie Juden waren. Dabei waren Sie doch viel mehr, Sie schreiben das in Ihrem Buch sehr schön, wir waren Musikliebhaber oder Naturfreunde, wir waren Kaufmann oder Arzt. Das heißt, darüber identifizierten Sie sich in erster Linie und nicht über Ihr Judentum. Wie groß war da der Schock, als Sie plötzlich als Jude verfolgt wurden?
Naja, es kam ja nicht so plötzlich. Nicht, dass am 30. Januar 1933 plötzlich der ganze Antisemitismus über uns einbrach. Es gab schon viel früher gewisse Nadelstiche, Püffe, Worte, also es gab es schon, nicht? Nicht bei unseren Freunden, aber wir lebten ja nicht isoliert. Also es war kein Schock in dem Sinn. Es war etwas, es ging langsam voran. Ich war damals 10 Jahre alt, 1933, kam in das humanistische Gymnasium und musste das nach mehreren Monaten verlassen aufgrund des Arierparagraphs. Und eigentlich erst da, als ich gezwungen war, diese Schule zu verlassen und für 3,5 Jahre in das jüdische Landschreiben in Herlingen kam, dessen Mentor Martin Buber war, der öfters bei uns zu Besuch war, da erst lernte ich eine andere Art des Glaubens kennen, eine andere Art der Religion, die mich sehr prägte und der ich noch heute anhänge, indem ich zwar, wie ich schon vorhin andeutete, kein Dogmatiker bin, aber eben doch den Glauben an, wie soll ich sagen, den Weltgeist, wenn ich so sagen darf, den wir nur zum geringen Teil verstehen, dass ich den irgendwie anhänge.
Auf den Weltgeist kommen wir später nochmal zu sprechen. Hat denn die Verfolgung und der Holocaust, Sie sagten, es fand eine gewisse Veränderung durch den Besuch der Schule statt, eine Veränderung, was Ihre Ansichten über den Glauben betrifft, hat denn auch die Verfolgung, die Nazis, der Holocaust, ihre Haltung zum eigenen Judentum verändert, vielleicht intensiviert?
Das könnte sein. Darüber habe ich eigentlich noch nicht so nachgedacht. Es könnte sein. Also wir persönlich, meine enge Familie, wurden zum Glück von diesem Unheil verschont. Nur die, also es gab Tanten, die starben, die ermordet wurden. Also, und Freunde, vor allem Freunde verlor ich in Argentinien. Ich war natürlich als 14-, 15-jähriger Junge auf der Suche, wenn man so sagen soll, nicht? Ich wandte mich damals dem Sozialismus zu. Es gab da eine Vereinigung, die hieß das andere Deutschland, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, der Umwelt klarzumachen, dass nicht alle Deutsche Nazis sind. Daher das andere Deutschland, die sehr sozialistisch, linkssozialistisch eingestellt waren. Und ich war noch im Alter des Plastilins, wie man sagt, also wo man noch geknetet und geformt wird. Und so kam ich mehr in dieses Lager, bis ich später durch den Einfluss der russischen Juden wieder zum Judentum zurückfand.
Argentinien spielt eine ganz wichtige Rolle. Argentinien, das lebensrettende Land. Für Sie ist Argentinien mehr als ein Exil. Sie wohnen heute in Buenos Aires. Was bedeutet Ihnen Argentinien? Konnten Sie sich in der Fremde auch schnell zu Hause fühlen?
Naja, so ganz zu Hause fühlt man sich nie. Zum Beispiel, ich habe ja meine ersten Bücher in Spanisch geschrieben. An meiner Aussprache merkt man ziemlich gleich, dass ich eben doch kein waschechter Argentinier bin. Man fragt mich sofort, wo kommen Sie eigentlich her? Und dann sage ich, aus Deutschland. Die zweite Frage dann, in welchem Jahr kamen Sie? In unterschwellig soll das bedeuten, kamen Sie unter Hitler nach Argentinien oder nach dem Krieg? Was das bedeutet, liegt auf der Hand. Zurück zu Ihrer Frage. Ja, Heimat. Vielleicht habe ich zwei Heimaten und zwei Heimaten kann weniger sein als eine. Nicht? So eine ganz tiefe Verbundenheit zu Argentinien habe ich natürlich nicht. Ich meine, ich wohne in Argentinien, meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel sind in Argentinien geboren, meine Eltern sind in Argentinien begraben. Also und 70 Jahre in einem Land, das bedeutet schon viel, das ist klar. Zu sagen, dass ich mich im Exil fühle, nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Wenn ich in Argentinien bin, fühle ich mich eher als Deutscher. Komme ich nach Deutscher, fühle ich mich auf einmal eher wie ein Argentinier. Das ist ganz eigentümlich.
Aber Sie sprachen es gerade an. In Argentinien werden Sie häufig gefragt, kamen Sie vor 1945 oder nach 1945? Ja. Es liegt auf der Hand, was damit zusammenhängt. Gerade in diesen Wochen werden wir an den Eichmann-Prozess erinnert. Argentinien als Fluchtland der Nationalsozialisten. Wie ist es Ihnen in Argentinien ergangen, als Sie dann mitbekamen, dass viele Nazis Argentinien als Fluchtland nutzten, genauso wie Sie es damals genutzt haben? Das scheint einem pervers zu sein.
Nein, wir haben das eigentlich damals gar nicht so richtig mitbekommen. Natürlich, die Geschichte von Eichmann, die haben wir schon mitbekommen. Aber erst mit dem Laufe der Zeit verstanden wir, was für ein schreckliches Gewebe damit zusammenhing, dass diese vielen Nazi-Verbrecher, ich glaube es waren 400 ungefähr, nach Argentinien kamen. Aber wir hatten eigentlich keinen Fiduz mit denen. Ich werde oft gefragt, wie wurden sie mit diesen Leuten fertig? Wir wurden gar nicht fertig. Die hatten nicht das geringste Interesse, mit uns in Kontakt zu treten, und wir hatten genauso wenig, mit ihnen in Kontakt zu treten. Also erst viel später merkten wir, was für eine Gefahr in dieser unerwünschten Emigration lag, die ja schon vor Kriegsende begonnen hatte. Denn Hitler hatte in seiner Geopolitik Argentinien eigentlich als einen Stützpunkt ausgesucht, von dem aus er möglichst auf friedliche Weise Südamerika erobern, nicht im Sinne mit Waffengewalt, sondern durch Ideologie zu erobern gedachte. Aber das wussten wir damals nicht.
Für Ihr direktes Umfeld waren sicher die Katholiken viel wichtiger. In Fürth sind Sie aufgewachsen, Fürth ist geprägt von den katholischen Gemeinden. Argentinien, da ist die katholische Kirche sicher auch sehr präsent. Wie war da Ihr Kontakt, wie waren da Ihre Beziehungen?
Ich lebte ja, als ich mich zum Landwirt ausbildete, lebte ich in sehr engem Kontakt mit meinen christlichen Mitmenschen, mit Jungs, mit Studenten. Es war sehr interessant. Ich meine, ich ging ab und zu sogar schon interessehalber mit ihnen in die Kirche auch, nicht?
Es hat mich auch erstaunt, dass Sie in Ihrem Buch von dem späteren Papst Johannes dem 23. erzählen, der 20.000 ungarischen Juden das Leben gerettet hat. Warum wählen Sie diese Geschichte aus? Ebenso gut hätten Sie über Papst Pius und über das Schweigen schreiben können.
Ja, ich wollte gerade zum Ausdruck bringen, dass es außer dem Papst Pius den guten Papst gab, der eben sich sogar für die Juden, die er als die älteren Brüder ansah, dass er sich da für die einsetzte.
Zu Beginn Ihres Buches schreiben Sie von richtungsweisenden Schicksalskräften. Sie fragen sich, ob blinder Zufall oder ein geheimer Kompass Ihren Lebensweg bestimmt hat. Ein aufregender Lebensweg. Wir haben das in Andeutungen gerade erfahren können. Über die Kontinente hinweg, ganz am Ende des Buches. Meinen Sie, so heißt es dann, das Walten eines planenden Weltgeistes zu erahnen. Ist das eine Entwicklung zu einer gewissen Gläubigkeit?
Ja, vielleicht. Ich glaube schon, nicht? Eine Gläubigkeit, die natürlich nicht eingeengt ist durch irgendwelche Religion. Ich nehme an, wenn ich das im 17. Jahrhundert so zum Ausdruck gebracht hätte, wäre ich bestimmt dem Bann anheimgefallen, so wie es dem Spinoza ging, nicht? Zu sagen, dass ich kein Gläubiger bin. Nein, ich bin ein Gläubiger, aber keiner im dogmatischen Sinn, nicht? Wenn aus einem Samenkorn ein Baum entsteht oder aus der Vereinigung zweier Zellen ein Mensch entsteht, und wir erkennen zwar, wissen die Gesetze, die diesen Baum hervorbringen oder das Menschlein, die Gesetze, also wie, aber was dahinter steht, warum diese Gesetze sind, da bleibt nur der Glaube. So wie Einstein einmal sagt, der liebe Gott spielt nicht Würfel. Das glaube ich, dass der Fall ist. So, das ist mein Glaube.
88 Jahre sind Sie gerade geworden. Besonders jungen Leuten, aber nicht nur denen natürlich, aber ganz besonders jungen Leuten ist Ihr Buch zu empfehlen, Weit von wo, weil es wirklich auf sehr eindrucksvolle Weise die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts erzählt. Ihre Geschichte erzählen Sie in diesem Buch. Gibt es etwas, wenn Sie mit jungen Leuten zu tun haben, mit 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen, was Sie denen aus der Erfahrung Ihres Lebens gern mit auf den Lebensweg geben möchten?
Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, nicht schulmeisterlich zu wirken, sondern ihnen zu empfehlen, offen zu sein, offen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, zu lesen, zu hören, verstehen zu lernen und vor allem Toleranz auszuüben. Die Toleranz halte ich für sehr wichtig. Ich bin mit meiner Frau über 60 Jahre verheiratet, immer mit der gleichen. Und wenn er mir oft gefragt hat, ja, wieso habt ihr so lange ausgehalten, ist in der heutigen Zeit üblich, dass man sich scheidet und wieder heiratet. Ich glaube, dass außer der Liebe, die natürlich vorhanden sein muss, die Toleranz eine große Rolle spielt. Wenn die Welt toleranter wäre, so glaube ich, dass das Leben viel schöner sein könnte, als es ist. Ich habe ja noch Enkel auch in dem Alter, das Sie ansprechen, und wir unterhalten uns oft, und das ist sehr wichtig, sowohl für die Kinder wie auch, glaube ich, für mich alten Mann, diese Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Und ich lerne auch viel von meinen Enkeln, so wie ich hoffe, dass die auch von mir etwas lernen.
Vielen Dank, Robert Schopflocher. Weit von wo? Mein Leben zwischen drei Welten, so heißt seine Autobiografie. Das Buch ist im Verlag Langenmüller erschienen. Es hat 280 Seiten und viele Fotos und kostet 19,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.